Ach ja.
Was ist das denn für ein Opa-Geräusch? Ach ja.
Ich warte die ganze Zeit.
Ist das schon wieder so ein Altherrengeräusch, sich so hinsetzen, wenn man so, oh, ach ja. Ne? Ich gehe jetzt mal zum Kühlschrank. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? So, ne? Geht das jetzt die ganze Zeit so, Mike? Ich mache mir große Sorgen um dich.
Ich warte nur die ganze Zeit irgendwie, was für ein Vogel. Aber wir sind vogelfrei heute, ne? Also es gibt nur uns drei Vögel.
Mike, du warst beim Friseur, sehe ich gerade. Du siehst aus wie der junge Ottmar Hitzfeld mit diesen Haaren.
Gott, oh Gott. Warum?
Der übrigens 75 Jahre alt geworden ist. Da gratulieren wir doch ganz herzlich. Da sehe ich doch schon Lukas Vogelsang und mich, wie wir zum Geburtstag von Ottmar Hitzfeld uns beide ganz nervös am Kragen unseres Trenchcoats zupfen, weil wir nicht anders unserer Euphorie Ausdruck zu verleihen wissen. Ist es nicht so, Lukas?
Ja, es ist so. Wenn ich heute ein bisschen stiller bin, ich kann es direkt sagen, weil ich lange überlegt habe, wie ich in diese Folge komme, weil ihr es natürlich ja immer wieder schafft, auch mich zum Lachen zu bringen und so. Aber dieser Stadionbesuch am Sonntag wirkt immer noch nach. Also ich bin, ich habe es auch heute Morgen gemerkt, ich bin also nicht direkt sozusagen auf Höhe der Gagdichte, die wir sonst haben, oder auf Witzetour, weil das, also ich bin immer noch sehr beeindruckt von diesem Abschied von Kai Bernstein im Olympiastadion. Ich hoffe, dass wir auch gleich ein bisschen Raum haben werden, darüber zu sprechen. Also verzeiht es mir, wenn hier die Witzemaschine nicht sofort auf 100% läuft.
Das ist kein Problem, dafür gibt's ja uns.
Ja.
Also alles andere wäre ja irgendwie auch wieder natürlich. Ich habe das ja gesehen, was du geschrieben hast bei Instagram, was du da auch für Bilder eingestellt hast. Ich habe es ja auch gerne geteilt, weil ich das wirklich sehr berührend fand. Und wir befinden uns ja an einem ganz interessanten Punkt dieser Tage, wo zwei auf ihre Art und Weise große Vereinspräsidenten öffentlich verabschiedet wurden. Da sind zwei Leben, sehr unterschiedlich lange Leben zu Ende gegangen und wurden nicht nur von den jeweiligen Fanlagern dann auch sehr unterschiedlich betrauert. Das finde ich schon, das fand ich irgendwie interessant, weil es ja so eine Gleichzeitigkeit gibt. Du hast auf der einen Seite Franz Beckenbauer nach einem langen, weitestgehend erfüllten Leben dann aus dem Leben geschieden und öffentlich verabschiedet. Dann hast du auf der anderen Seite Kai Bernstein nach einem, ich würde jetzt einfach mal so aus der Distanz sagen, nach einem kurzen erfüllten Leben wird er verabschiedet und das passiert so ja nahezu gleichzeitig. Wie gehen wir jetzt damit um?
Ich hatte genau diese Gedanken. Spätestens ab Mittwoch, als ich Bilder vom Neujahrsempfang der DFL gesehen hatte, als sowohl Franz Beckenbauer als auch Kai Bernstein verabschiedet wurden, mit Bildern und ich glaube auch mit Videomaterial, da habe ich gedacht, das ist für mich in der Sekunde oder vielleicht auch für die Hertha-Fans, für die Anhänger und Freunde von Kai Bernstein ein bisschen Trost, weil er im Moment des Todes aber in einem Atemzug mit Franz Beckenbauer genannt wird. Und gleichzeitig sind sie ja die beiden absoluten Antipoden der Fußballkultur. Also der Franz, der Kaiser, der aus dem Innern des Fußballs kommt, also als Spieler und Trainer, und eben der Kai, der aus der Kurve kam, auch wenn ich diesen Terminus irgendwann, diese Vokabel sehr abgelutscht fand, aber er war ja trotzdem der Präsident der Fans. Und Beckenbauer war natürlich immer der Präsident des Fußballs, der Spieler aus dem Fußball heraus, also sozusagen der eine vom Platz, der andere aus der Kurve, und trotzdem hat es eben diese Gleichzeitigkeit und die hat mich auch sehr berührt. Dann gehst du aber in so einen Sonntag rein und du weißt, okay, in München gibt es eben auch die Trauerfeier zu Ehren des Kaisers und natürlich bekommst du aber in deiner blau-weißen Bubble davon gar nichts mehr mit, weil es natürlich in Berlin und vor allen Dingen in West-Berlin um Kai Bernstein ging und wir trafen uns morgens um 10 am Theodor-Heuss-Platz zum Trauermarsch. Ich bin da auch hingegangen. Jan-Henrik Gruschetzky, ganz liebe Grüße, ist morgens um 6 in den Zug gestiegen, um seinem Freund Kai Bernstein die letzte Ehre zu erweisen. Und wir sind dann zusammen zum Olympiastadion gelaufen mit vielen anderen Freunden. Meine Freundin war auch dabei. Und es war ganz berührend, dass 7000 Menschen, die sonst durchaus lautstark zum Stadion laufen, diesmal zusammen schweigen konnten und geschwiegen haben. Und schon in der U-Bahn, ich glaube so ab Kreuzberg, aber spätestens ab Zoologische Garten, hast du nur noch junge Männer gesehen, die Rosen in der Hand hatten. Also du hattest die Ultras, ja, in schwarz gekleidet oder auch manche noch mit Hertha-Devotionalien und sie hatten alle Blumen dabei. Und dann wurden diese Blumen niedergelegt und dann kommst du ins Stadion und es ist eine absurde Stille. Es ist eine kaum auszuhaltende Stille gewesen. 42.000 Menschen, die dann auch geschwiegen haben. Und dann kommt es zu dieser Schweigeminute und unser Stadionsprecher Fabian von Wachsmann hat es geschafft, also auch langjähriger Freund und so eine Art Ziehvater von Kai Bernstein, hat es geschafft, die richtigen Worte zu finden und hat es vor allen Dingen geschafft, das hat er danach nochmal erzählt, überhaupt durch diese Worte durchzukommen. Also sie bis zum Ende zu sprechen über einen Freund. Und dann ist ihm die Stimme am Ende versagt mit der Zeile, wir werden dich für immer in unserem Herzen tragen. Und dann gab es diese Schweigeminute. Und ich wusste, der Punkt, wo ich zerbrechen werde an diesem Tag, emotional und auch du die Tränen nicht mehr zurückhalten kannst, wird, wenn dieses Stadion die Schals in die Höhe hält und wir singen alle gemeinsam nur nach Hause.
Ja.
Und das war ein Moment, der hat mich so berührt und ich wusste 5 Tage lang, dass der uns alle so berühren wird, weil du natürlich in diesem Stadion, das in dem Moment ja auch Echokammer ist, natürlich auch dich selber und deine eigene Trauer in der Trauer der anderen 42.000 spiegelst. Das heißt, es verstärkt sich ja noch. Du siehst die Menschen um dich herum, alle haben die Schals in der Luft, alle singen oder bekommen auch gar kein Wort mehr heraus, keinen Satz, keine Silbe und weinen zusammen. Und das war, also es ist ein kollektiver Moment, diese Trauer um Kai Bernstein, wie ich es noch nie erlebt habe in einem Fußballstadion. Und ich bin dem Verein Hertha BSC dankbar, wie sie das gelöst haben. Ich bin der Ostkurve dankbar, wie sie diesen Tag begangen haben, nämlich sehr zurückgenommen mit Transparenten. Es ist ja tatsächlich so, dass die Fanszenen, und das gilt auch für viele andere in Deutschland, immer ein gutes Gespür für Pietät haben. Und der wirklich der eindrücklichste Moment, und das hatte mein Freund Tommy auch auf Twitter geschrieben und auf Instagram, war wirklich, einer der Ultras hatte sich die Präsidentenjacke angezogen und hielt eine einsame Fackel in die Luft, die in der Sekunde mit dem letzten Wort von Fabian von Wachsmann ausging, erloschen ist. Und es sind so viele Momente, die mich so berührt haben und die ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen werde. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir das zusammen als Hertha BSC, als blau-weiße Familie so erleben durften.
Es war übrigens auch ergreifend am Fernsehen, ne? Also selbst als Nicht-Herthaner, der ich ja zweifelsohne bin, also Nicht-Herthaner, ist das ein Moment gewesen, den ich auch nicht verpassen wollte. Also wo zum einen natürlich aus, ich sag mal, journalistischer Neugier, weil ich ja auch wusste, dass wir darüber reden, aber auf der anderen Seite, weil es natürlich auch ergreifend ist immer, wenn ein junger Mensch stirbt, in diesem Fall noch einer, der halt in den letzten anderthalb Jahren wie wahrscheinlich kein anderer Vereinspräsident sich in die Aufmerksamkeit des Fußball-Deutschlands quasi gebracht hat, durch seine blau-weiße Jacke, aber eben auch durch dieses immer wiederkehrende, er ist der Präsident aus der Kurve, Kai aus der Kurve. Insofern war das natürlich etwas, was ich mir auch angeschaut habe und insbesondere dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, mit der schwarzen Ostkurve, also alle trugen sozusagen schwarz und ein einziger Mensch in dieser Kurve hatte zu der Zeit eine blau-weiße Jacke an und das war eben der, der sozusagen mit dieser Fackel im Grunde genommen ja visuell nochmal an die Herkunft von Kai Bernstein erinnern sollte. Mhm. Das war ein total ergreifender Moment, muss ich sagen. Also das kann ich total nachvollziehen, dass dich das im Stadion natürlich mitgenommen hat, vor allen Dingen auch als Herthaner, vor allen Dingen als jemand, der Kai auch kannte, aber es war eben auch total ergreifend am Fernsehen, ohne dass man einen bestimmten Bezug dazu hatte.
Das ist ja auch deshalb, unter anderem auch deshalb so ergreifend, weil es uns selbst ja nun auch immer wieder an die eigene Sterblichkeit erinnert und als Memento Mori in diesem Falle ja, vor allem deshalb, weil es dann in so jungen Jahren passiert ist. Und doch hat es irgendwie dann auch was Tröstliches, zumindest was die eigene Eitelkeit angeht, festzustellen, dass du nicht einfach spurlos aus dem Leben gerissen wirst, sondern dass es Menschen gibt, die das bemerken und die dich zu würdigen wissen und dich vermissen. Müssen nicht immer 40 oder 80.000 in einem Stadion so sein. Aber es ist ja schön, ist in diesem Moment gemeinschaftlich ja auch das Fehlen einer Person zu betrauern, also im Kleinen wie im Großen.
Es gab ja eine Andacht um 12.30 Uhr in der Kapelle, die im Olympiastadion ist. Wir haben ja im Stadion, ich glaube auf Schalke gibt es das auch, wir haben eine Kapelle im Stadion. Dort wurde eine Andacht gehalten. Die wurde um 12.30 Uhr live ins Stadion übertragen, als schon einige Fans da waren. Und da hat der Pfarrer auch einen bemerkenswerten Satz gesagt, der in dieselbe Richtung geht. Er hat gesagt, es macht uns betroffen, weil es uns betrifft.
Tja.
Und das kann sein, weil du sagst 43, das ist ungefähr unser Alter. Das macht dich natürlich auch sozusagen, wie du sagst, deine eigene Sterblichkeit bewusst. Dann, wenn du selber Familienvater bist. Ich meine, ihr habt beide, Mike hat zwei Kinder, du hast eine Tochter. Allein dieses, also allein die natürliche Empathie,
ja,
die in dem Moment ja eine große Rolle spielt, weil man das nachvollziehen kann, weil man denkt, wie kann das sein? Also das ist auch so der erste Gedanke, diese persönliche Tragödie. Und dann habe ich mich aber lange gefragt, ich war ja nicht eng befreundet mit Kai. Ich habe ihn oft getroffen, wir haben telefoniert. Er war zuletzt noch bei uns auf der Bühne, als ich diesen Hertha-Abend mit Tommy und Marco Seifert veranstaltet habe. Da haben wir dann gesprochen und wie das so ist, hat man dann gesagt, naja, wir sehen uns ja gegen Düsseldorf. Weißt du, dieser berühmte Moment, ja, wir sehen uns ja bald zum Rückrundenauftakt, hau he. Gute
Nacht. Warum sollte man das auch nicht sagen?
Dann verlässt er das Haus am See in Mitte und geht und du siehst ihn nie wieder. Das ist so ein Moment, der mich wirklich zerrissen hat. Und dann habe ich mich aber trotzdem gefragt, warum geht mir das so nah? Warum geht mir das wirklich so nah, als wäre ein Familienmitglied gestorben? Und dann habe ich mit Lena drüber gesprochen. Lena meinte, naja, weil ihr natürlich auch mit Hertha BSC eine ganz große Leidenschaft teilt. Und das ist eben auch das, was ich im Stadion gespürt habe. Und ich glaube, ich habe das, man kann die Dinge nicht vergleichen, aber ich glaube, zum Beispiel die Dortmunder, wenn jetzt 2011 nach der ersten Meisterschaft Jürgen Klopp gestorben wäre, also nur mal so als Beispiel, so eine einende Figur, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hoch man greifen muss im Regal, um das zu erklären. Aber das ist ja auch so, natürlich bist du dann kollektiv in deinen Farben vereint.
Entschuldige bitte, Aki Watzke und Co. verhalten sich seit 2015 so, als sei Jürgen Klopp gestorben. Und der Opa ist nicht zu ersetzen.
Ja,
also
stimmt.
Wenn ein Beispiel zum Vergleich taugt, dann wirklich genau der.
Ja, ich wusste nicht, du weißt, es ist ja auch eine Frage der Pietät, aber ich habe das einfach überlegt, also warum da ein ganzes Stadion, also warum 7.000, ich weiß, ich sag jetzt mal 7.000 Menschen auf die Straße zusammengehen, warum 7.000 Menschen dann die Reichsstraße runterlaufen und einfach zusammen schweigen, Blumen tragen und dann aber auch diese vielen Umarmungen. Also ich habe selten so viele Menschen an einem Tag in einem Stadion umarmt wie da, weil man eben das geteilt hat. Und es ist natürlich auch, dieses Familiäre kommt aus dieser geteilten Leidenschaft. Man ist zusammen seit 30 Jahren in diesem Stadion.
Ja, und es ist aber auch der kollektive Versuch, das Schicksal noch irgendwie zu beugen. Also die Unabwendbarkeit des Ereignisses irgendwie im Kollektiv noch so umzubiegen, als könnte man irgendwie durch die schiere Masse der Person etwas ungeschehen machen. Aber wenn das schon nicht geht, dann ist man wenigstens vereint in diesem Gefühl. Und das ist ja im Positiven wie im, ich würde auch gar nicht sagen im Negativen, denn Trauer ist ja nichts Negatives. Also Trauer, gemeinschaftliche Trauer ist ja eigentlich sogar ein sehr schönes Gefühl. Also es bringt die Menschen ja einander sehr nah. Deswegen sind meines Erachtens ja Beerdigungen auch mit die schönsten Veranstaltungen, weil sie auch das Beste aus den Menschen herausholen. Und es ist ja nichts Negatives, sondern du gehst in eine ganz, du bewegst dich in, sag mal, in ganz anderen Etagen in dem Falle kollektiv. Und es ist halt eben nicht so stumpf, wie Freude manchmal ist, sondern es ist halt sehr, es geht halt sehr tief. Und wenn man das gemeinschaftlich erlebt, dann ist das auch etwas sehr, sehr Positives.
Vereint kommt ja von Verein und in solchen Momenten merkt man es dann natürlich.
Ja.
Man ist vereint in den großen Momenten eines Fußballvereins immer, in den großen Siegen, aber man ist eben auch vereint in den großen Tragödien, die ein Verein eben manchmal so mit sich bringen kann.
Ein bisschen pathetisch formuliert muss man ja fast sagen, das ist vielleicht die letzte Großtat dieses ja nur zeitlich sehr kurz amtierenden, aber inhaltlich dafür extrem wirkmächtigen Präsidenten gewesen ist, auch mit seinem letzten Gang diesem Verein auch das letzte Prozent Lächerlichkeit rauszuwaschen. Was ja der Windhorst-Bobic-Club, Klinsmann-Club, HOE, euer Jürgen, über die letzten Jahre die ganze Zeit hatte. Und davon ist im Grunde genommen über diese Veranstaltung jetzt alles irgendwie rausgewaschen. Und man könnte jetzt sagen, er hinterlässt da irgendwie diesen Verein besenrein.
Wie groß sein Wirken tatsächlich war in diesen anderthalb Jahren als Präsident, siehst du jetzt wirklich daran, dass er fehlt. Also diese Lücke, die er gerissen hat, ist auch in den Herzen der Menschen, das siehst du ja in der Anteilnahme vor dem Stadion und im Stadion, ist viel größer, als die meisten wahrscheinlich gedacht hätten. Und eine Sache noch aber, weil du gerade gesagt hast, Hertha BSC und Lächerlichkeit, und dafür standen wir ja auch in den Jahren vor Kai auch immer wieder.
Weiß Gott.
Aber es ist ein Verein, der ein gutes Gespür hat für den Slapstick und der auch immer wieder diese Minute schafft. Deswegen möchte ich euch aus diesem Segment und aus diesem trauernden Segment hier auch entlassen mit der Geschichte. Es war mir von Anfang an klar, dass in der Kurve nicht viel passiert, aber es wird etwas passieren in der 43. Minute, weil er 43 geworden ist. Und ich sah schon so 42:30 auf der Anzeigetafel, wie langsam so Transparente hochkam. Du wusstest, okay, sobald das umschlägt auf Minute 43, passiert hier was, dann gibt es nochmal Spruchbänder. In Minute 42:58 schießt Fortuna Düsseldorf den Ausgleich. 42:58. Ich stand da und ich saß mit Michel Dinsey da und mit Christian Fehrmann, die ja beide lange für diesen Verein gespielt haben. Ich habe gesagt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kann
aber
man
da muss man
sich,
auch lachen,
das kann,
oder?
Da habe ich auch das einzige Mal richtig laut gesagt, ja. Wie kann das sein? Also du musst dir vorstellen, die Kurve trauert und zieht die Transparente hoch. Mhm. Und in diesem Moment, wo ja was passiert, also wo nochmal die Anteilnahme ausgedrückt wird, fällt das Tor. Und natürlich,
aber das ist doch viel besser, oder? Das ist doch viel besser so.
Also
es ist doch viel besser
ist
so.
Kompletter
ja,
Irrsinn.
Aber das ist doch genau das. Also das komplettiert dieses Bild doch auch eigentlich. Ja. Das ist doch genau das. Das ist ja im Grunde genommen noch einmal eine Miniatur dessen, was im Großen betrauert wird. Nämlich in dem Moment, wo du denkst, so jetzt geht's los, passiert halt irgendeine unvorhergesehene Scheiße. Und ja, das ist das Leben.
Vor allen Dingen,
so, und lacht, der hat keinen Humor.
Du hättest in der ersten Halbzeit 44 andere Minuten haben können.
Ja.
Und ich kann das jetzt so schnell nicht in Sekunden umrechnen, hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Aber du hättest 44 andere Minuten gehabt für dieses Tor der Fortuna. Und natürlich fällt es in der Sekunde. Also ich wusste das schon, in dem Angriff wusste ich, ich bin so lange bei Hertha BSC. Und Kai hätte das wahrscheinlich auch lustig gefunden. Weil das ist Hertha BSC. Auch das.
Ja.
Auch diese große Anteilnahme, aber auch der große Slapstick und diese Gleichzeitigkeit, das war schon wieder völlig verrückt. Und deswegen, auch da war der Sonntag ein sehr besonderer Tag.
So.
Ja.
So.
Und überhaupt muss man ja auch noch sagen, ein Blumenmeer vor einem monumentalen Gebäude, das schaffen nur zwei, nämlich Lady Di und Presi Kai.
Ach.
Schön, ne? So, jetzt aber mal ein bisschen Ordnung hier reingebracht. Du hast natürlich alles durcheinander gebracht, weil eigentlich hätten wir ja erstmal eine Sendung anfangen müssen, davor noch Werbung machen müssen. Insofern holen wir das jetzt natürlich alles nach.
Ja.
Und zwar jetzt.
Achtung, es ist mal wieder so bald. Wie ist sein Name?
Ach herrlich. Und diesmal wollen wir von euch alles wissen. Und zwar, ihr wisst ja, neues Jahr, neue Umfrage. Und unsere Kollegen von Podstars erstellen einmal im Jahr eine große Podstars-Umfrage. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir wollen und sie wollen von euch nämlich wissen, wie du Podcasts eigentlich so richtig kommunizierst. Wie du ob Werbung wahrnimmst und ob du schon mal zum Beispiel einen Branded-Podcast gehört hast. Also einen Podcast, der in irgendeiner Art und Weise von einer Marke kommt. Das Ziel ist natürlich...
Oder Edeka-Podcast, ne? Ich höre immer den Edeka-Podcast.
Siehst du, zum Beispiel.
Liebe ich.
So, ja, zum Beispiel, ja. Ziel ist natürlich die Entwicklung der deutschen Podcast-Landschaft im Vergleich zum letzten Jahr mal so ein bisschen sich anzuschauen und vergleichen zu können und natürlich auch neue Themen abzufragen, beispielsweise wie ihr das Thema Video und Podcast findet, Social Media etc. etc. Dauert 10 Minuten.
Das geht die gar nichts an.
Dauert 10 Minuten. Ich mag es immer noch. Nach fast 7 Jahren Podcast hier mit Fußball schlimm. MML. Ich liebe es immer noch, durch die Werbung
Profi.
Zu kommen.
Ja, absoluter Werbeprofi, würde ich mal sagen. Ne?
Mit deiner Teilnahme auf jeden Fall hilfst du dabei, das Podcast-Angebot noch besser zu machen. Du kannst auch etwas gewinnen. Das ist natürlich auch total wichtig. Das kennt ihr ja. Gutscheincode ist hier quasi kein Gutscheincode. Aber es gibt zweimal AirPods Pro der zweiten Generation und dreimal Sonos One Bluetooth Speaker. Und ich finde, da macht es ja auf jeden Fall durchaus vielleicht auch Sinn, teilzunehmen, wenn ihr sagt, Mensch, AirPods Pro brauche ich oder Sonos One Bluetooth-Speaker brauche ich auch. Oder ich will einfach, dass Podcast-Werbung und Podcast insgesamt von OMR noch besser werden. Dann geht bitte auf podstars.de/mml-Umfrage. podstars.de/mml-Umfrage. Und dann geht's los.
Ist auf jeden Fall deutlich bequemer als das, was man in der Regel immer in so einem ICE hat, der irgendwie auf freier Strecke dann festhängt, irgendwo zwischen Hannover und Stralsund. Meistens ja so Rothenburg-Wümme. Dann ist das Ding komplett auf den Gleisen festgefroren. Und in dem Moment, wo man seit 4 Stunden da schon steht und dann an dieser Rittersport, wo Lieblingsgast draufsteht, rumknibbelt wütend, dann kommt einer vorbei mit so einem 43-seitigen Dokument Kundenzufriedenheitsbefragung. Mögen Sie das nicht kurz ausfüllen in der Zeit?
Ja.
So, und das verglichen jetzt zum Beispiel mit dieser Geschichte von OMR, da ist es doch richtig geil. So, und die AirPods, die kann man doch auch gut gebrauchen. Ich habe sie ja, ich trage sie ja gerade. Also jetzt nicht die, die man dann bekommt. Also es sind schon andere, ja. Nicht meine.
Ach, wir verlosen gar nicht deine.
Ja, vielleicht turnt das die Leute ja auch an, ja. Dass sie sagen, ich möchte aber die von dem haben.
Ja, wirklich. Möglicherweise.
Ich lege noch einen Schlüpper oben drauf.
Moment, wenn am Ende rauskommt, ja. Dass du dein Reichtum gar nicht erreicht hast durch oder erwirtschaftet ja. Hast so durch diese ganze Medienpräsenz, sondern weil du gebrauchtes ja. Equipment verkaufst. Hier ein Mikro, wo ich reingespuckt habe.
Unterbuchsen. Ja, und vollgeschissene Unterhosen.
Ich meinte schon Equipment. Ich weiß nicht, wo in welche Richtung das jetzt schon wieder geht. Aber vollgespuckte Mikrofonpuschel.
Freunde, ja. Reißt ja. Euch jetzt mal zusammen. podstars.de/mml-Umfrage. Bitteschön. So, und dann sind wir, glaube ich, soweit, um auch ein bisschen Heiterkeit vielleicht hier in diesen Podcast hineinzubringen. Deswegen gebe ich wie immer das, ich würde fast schon sagen, international weltbekannte Zeichen. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML. Und wenn ihr euch jetzt da draußen fragt, was macht eigentlich der Buschfunk? Wie geht es eigentlich Micky Beisenherz? Ist er noch da oder ist er schon raus? Er ist natürlich noch da und zwar, pass auf, ich nehmt euch jetzt mal mit, was morgens so vor so einer Sendung passiert, wenn man plötzlich eine Sprachnachricht ja. bekommt.
Ich komme jetzt gerade vom Joggen. Jetzt gehe ich duschen, mir kurz den Pimmel waschen, damit ich schön für euch bin.
Herzlich willkommen, Micky Beisenherz.
Das ist doch wirklich unglaublich, wie hier die intimsten Dinge. Du bist ja schlimmer wie die von Korrektiv. Ne?
Ja.
Mein Gott.
Ich möchte an dieser nicht. Stelle ganz kurz, weil das auch im Grunde die Vorstellung für euch beide ist, nochmal meine Replik dazu vorlesen. Zu dieser Sprachnachricht und zu Mikes Reaktion, der nämlich schrieb, das spiele ich gleich in der Aufnahme. Also er war gleichzeitig belustigt und hat Micky gedroht. Und ich habe nur geschrieben, mittlerweile ist das hier die Familie, die ich nie wollte. Zwei biografisch komplett ledierte Onkels, wobei der eine hin und wieder vergisst, wo er wohnt und der andere immer so wirkt, als hätte er bei Oma in der Sofaritze noch ein bisschen Panzerschokolade gefunden. Willkommen, Mike Nacker. Oh,
wie schön.
Ja, vielen Dank. Wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob ich eigentlich die Panzerschokolade gefunden habe oder derjenige bin, der nicht mehr weiß, wo er wohnt.
Ach, du weißt es ja
weiß
schön,
das ehrlicherweise auch nicht so genau.
Wenn zwei sich bei beiden angesprochen fühlen.
Ja, ja, eben. Also, ja. Mir ging das auch so, ja.
Aber pass auf, ich stelle mich heute dem Anlass angemessen selbst vor. Ich bin Lukas Vogelsang und ich habe folgende Geschichte noch mitgebracht, weil es wird immer noch, es schweift eine Sekunde ab vom Fußball, aber es ist Fußball MML und ich freue mich die ganze Woche schon.
Ja, gerade deswegen
weil
ist es ja Fußball MML.
Ihr müsst euch nochmal in die Lage reinversetzen. Am vergangenen Dienstag war ich ja noch auf Mallorca und bekomme dann natürlich auch die Nachricht vom Tod von Kai Bernstein durch, weil ich mein WhatsApp ausgeschaltet hatte, weil ich mal meine Ruhe haben wollte, durch eine einzige SMS, die durchkam, nämlich von Jakob Lund. Der schrieb, was ist mit Kai passiert? Und danach habe ich ungefähr 6 Stunden mit all meinen Freunden, Hertha-Freunden etc. telefoniert und ich war so aufgewühlt abends, dass ich nicht ins Bett kam. Ich war aufgewühlt, ich war traurig und ich musste nochmal los. Ich wollte zum Supermarkt mir irgendwie noch eine Cola holen oder sowas und gehe dann runter. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja immer noch in dieser Wohnung, in der ich auch schon letztes und vor 2 Jahren war. Und ihr erinnert euch, wie ich gesagt habe, ich habe da mal, glaube ich, Martin Semmelrogge gehört. Mhm. Und ich gehe runter und aus dem Augenwinkel sehe ich einen Typen, der zwischen 2 Autos steht und eine Batterie wechselt. Und ich sage reflexartig, Herr Semmelrogge, können wir ein Foto machen? Er sagt, hau ab. Hau ab. Und dann stand er vor mir und dann fanden die wirklich absurdesten 10 Minuten. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war vollkommen erschüttert von der Kai-Bernstein-Geschichte. Ich war traurig, ich wusste nicht, wohin mit mir. Und dann sagt Martin Semmelrogge auf Mallorca zu mir, sag mal, hast du aber vielleicht eine Taschenlampe? Kannst du mir mal helfen hier im Motorraum? Ach, und dann habe ich ihm beim Batteriewechseln geholfen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil er war total abweisend, weil er dachte, noch ein Typ, der sagt, sag mal, kannst du mir vielleicht mal hier, Ratte ist auch ein Kollege, weißt du? Kannst du mal was aufs Handy sprechen oder so für meinen Onkel? Und dann sagte ich, aber du kennst doch Henning. Weil er natürlich mit Henning Weland damals, die H-Box haben ja den Soundtrack zu Bang Boom Bang gemacht. Ja. Dann sagte ich, du kennst doch meinen Freund Henning noch von da. Henning, ey, 1993, San Francisco, ey, Ritz-Carlton. Komm, wir machen ein Video. Und dann haben wir ein Video aufgenommen für Henning Weland und Henning hat sofort eins zurückgeschickt. Und danach hatte er nicht mehr diese abweisende Haltung, sondern sagt, okay, also der kennt auch jemanden, den ich kenne. Und dann sind wir wahnsinnig nett ins Gespräch gekommen. Dann hat er noch seinen 15 Jahre alten arthritischen Hund aus dem Auto geholt, Teddy. Mhm. Mit dem sind wir dann noch am Strand Gassi gegangen, sind zusammen einkaufen gegangen und haben uns irgendwann...
Ach, was, nicht im Ernst?
Doch, wir sind zusammen einkaufen gegangen. Er konnte dann aber nicht rein in den Supermarkt, weil er keine Leine...
beste Freunde.
Weil er keine Leine hatte für den Hund. Und dann hat er gesagt, kannst du also hier Cäsar besorgen? Und dann habe ich noch ein bisschen... habe ich noch ein bisschen Hundefutter gekauft. Und dann sind wir da auf Mallorca. Und das war so großartig, weil natürlich, weißt du, auch in deinen ganzen Imitationen und in diesen Gags, die wir erzählen, und natürlich Martin Semmelrogge und Schlucke und Bang Bang Bang, da baut sich ja so eine sehr künstliche Figur auf. So, und dann stehst du aber wie immer, das alte Ding, ne, du kannst aus der Distanz ein Michael Skibbe-Porträt schreiben und du kannst ihn der Lächerlichkeit preisgeben. Wenn du Michael Skibbe aber triffst, wirst du diesen Text anders schreiben. Und bei Martin Semmelrogge war es natürlich auch so. Nach 10 Minuten standen wir dann da einfach. Der Hund hat einfach sehr lange gebraucht. Dadurch waren wir auch eine Stunde unterwegs. Und dann standen wir da. Und dann hat er erzählt von Beckenbauer und seine Erinnerungen an die 80er. Der war doch nochmal beim HSV und Netzer. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Und dann haben wir über den Fußball der 80er gesprochen. Auch 70er vorher. Und dann am Ende standen wir wieder mit das Meer im Rücken. Und er erzählt ihm einfach, dass er 3 Kinos hat, in die er immer fährt, in Palma. Weil die noch so aus den 70ern sind. Die sind noch mit rotem Samt bezogen. Und er hat sich jetzt Oppenheimer angeguckt. Und er hat auch Barbie da gesehen. Und dann habe ich da gestanden, das war surreal, am Ende dieses wirklich traurigen Tages. Und habe mich mit Martin Semmelrogge über das zeitgenössische Kino unterhalten. Und das war
der Wahnsinn.
Und es war so ein angenehmes Gespräch.
Und währenddessen habt ihr das Auto von Til Schweiger geknackt. Das finde ich ja am allergeilsten. Ja. Dass du halt einfach am Anfang da hingehst und du hilfst ihm. Und der Hund, also du hast Semmelrogge dabei assistiert, das Auto von Schweiger zu knacken und sogar auch noch dessen Hund zu entführen. Das ist das Allergeilste. Der war ja im Auto. Ja, komm mal mit jetzt hier. Toll. Aber was für eine abgefahrene Szene. Ich sehe euch beiden, wie ihr dann am Ende am Strand sitzt, so mit dem Rücken zur Kamera. Und plötzlich sackt Semmelrogge weg, weil er mit dir quasi den letzten Tag in seinem Leben verbracht hat. So, und ihr schaut aus mir.
Nein, es war wirklich ganz, also es hat mir tatsächlich auch, weil es so ein zugewandtes und freundliches Gespräch war, auch wirklich diesen Abend gerettet, weil ich alleine da auf Mallorca mit meiner Trauer überhaupt nicht klarkam. Und dann hat Martin Semmelrogge einfach sich mit mir über Bang Boom Bang und abgefahren, die H-Blocks und Günther Netzer und am Ende über Oppenheimer unterhalten. Und dieser Oppenheimer-Moment, den werde ich nicht vergessen, weil ich dachte so, jetzt stehst du hier mit Martin Semmelrogge und der erzählt dir, welche Kameraeinstellung er in Oppenheimer mochte und dass die ja auch keine CGI benutzt haben und so. Und dann denkst du, gut, ich lebe dann doch in einem Fiebertraum.
Ja.
Und das, allerdings, meine Damen und Herren, ist Fußball MML. Wir fangen bei Kai Bernstein an und enden bei Oppenheimer.
Ja, ist richtig.
Und zwischendrin Martin Semmelrogge.
Schlug ja irgendwie alles wie eine Bombe ein. Also von daher passt es ja durchaus, ne?
Und jetzt pass auf, rein in den Fußball. Weil das war ja an diesem völlig absurden Wochenende auch noch. Ich bin ja Samstag nach Leipzig gefahren. Ich hatte seit Monaten die Tickets über Detlef, dem Freund von Marco Seifert, der mit dem Helikopter auf dem Tempelhofer Flugfeld landet, um uns live zu sehen. Liebe Grüße an Detlef. Und er hatte mir damals gesagt, welches Spiel möchtest du sehen? Und ich habe gesagt, wenn ich ein Heimspiel der Leipziger sehen möchte im kommenden Jahr, dann muss es das Spiel gegen Leverkusen sein, weil ich mir aus 2 Gründen ein Spektakel erhofft hatte. Xavi Simons und die Leverkusener Mannschaft unter Xabi Alonso. Also Xavi und Xabi. Und ich wurde nicht enttäuscht. Das ist das beste Bundesligaspiel, was ich in den letzten 5 Jahren im Stadion sehen durfte. Das war
so gut.
Großartiger Fußball. Das war Champions League Fußball. Das war einmal diese Leverkusener auch zu sehen von wirklich im Stadion, wie die verschieben, wie die anlaufen, wie die teilweise Fußball spielen wie Spanien 2010. Also es gab ja so 30 Minuten in der zweiten Halbzeit, als Leipzig gefühlt nicht einmal am Ball war. Und dann Xavi Simons, der einfach nur kurz da sein wird. Also auch nur ein Flackern in der Bundesliga, weil er dann zu PSG zurückgehen wird. Und dann wird er irgendwann bei Real Madrid spielen. Ich weiß es nicht. Aber diese Künstler zu sehen, Xabi unten an der Trainerbank und Xavi Simons, der dann auch dieses fantastische 1:0 schießt, das war wirklich, also das war ein Spiel, das hat meine Fanseele, meine Fußball-Fanseele gestreichelt.
Das kann ich total nachvollziehen.
Ja, und es ist jetzt natürlich, glaube ich, jetzt für alle der manifeste Beweis, dass Leverkusen wohl nicht mehr sich so schnell aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden wird. Also wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du nun das entsprechende Ausrufezeichen gesetzt. Und ich glaube, am 10. Februar kommt es zum Duell mit den Bayern in München, wenn ich mich nicht irre. Ist es so? Oder in Leverkusen?
Ich bin heute kein guter Partner für einen Doppelpass, ich weiß es nicht. Okay. Aber sie werden dann...
Verstehe.
Aber es ist doch sehr interessant, weil...
Weil in Leverkusen hat München gegen die Bayern natürlich häufiger schon mal gewonnen. Das wissen wir ja noch. Kennen wir auch noch. Markus Feldhoff, ne? 5:2, 3 Tore.
Ja, Leon Bailey.
Ja, also oder Franza und Co. Das kennen wir alles, aber wenn die in, okay, sie spielen Nils Babbel, liebe Grüße, Dankeschön. Nils Babbel hat es gerade reingejagt. Die spielen in Leverkusen.
Ach,
da sind die Chancen natürlich noch einen Hauch größer, wobei ich Leverkusen derzeit auch wirklich alles zutraue. Den Ausfall von Boniface scheinen sie ganz gut wegzustecken. Auf jeden Fall besser als Stuttgart, den Ausfall von Girassi und Co. Fühlt sich gut an, so was die Spannung da oben an der Spitze angeht. Also es hätte den Sieg von Werder Bremen gegen Bayern gar nicht gebraucht, was natürlich aber auch sehr witzig ist.
Aus der Sicht der Leipziger, mit denen ich ja im Stadion war, die mich gefragt haben, warum bist du denn so, du bist doch Herr Thaner, warum bist du so sehr für die Leverkusen? Ja. Also ich habe ja auch bei jedem Leverkusener Tor wirklich gejubelt. Ich habe gesagt, weil ich möchte, dass es einen anderen Meister gibt dieses Jahr.
Ja,
und wenn es die
klar.
Dortmunder nicht machen wollen, macht es doch bitte die Mannschaft, die wirklich europaweit den attraktivsten Fußball gerade spielt und die dadurch durch dieses Spiel jetzt, glaube ich, 27, kann ja mit Nils hier auch sprechen. Nils, 27 Spiele ohne Niederlage in dieser Saison. Ja. Bitte schreib uns doch mal ganz kurz.
Man nennt sich schon den FC St. Pauli der Bundesliga.
Es ist ganz toll.
Jetzt geht das wieder los.
Warum bist du so für Leverkusen? Weil ich gesagt habe, ja, weil guck mal, wenn die Bayern jetzt wieder rankommen, die müssen zumindest diesen Abstand halten, weil ich natürlich die ganze Zeit dachte, das Nachholspiel gegen Union jetzt am Mittwoch und dann das Spiel gegen Bremen, da hatte ich natürlich, wie wahrscheinlich auch alle Münchner und vor allen Dingen die Spieler und die Kabine des FC Bayern, 6 Punkte fest eingeplant. Und deswegen wollte ich, dass Leverkusen eben nicht in Leipzig verliert oder unentschieden spielt. Und dann schrieb mir Detlef nur, der die ganze Zeit unter meinem Jubel leiden musste nach der Niederlage der Bayern, nur noch so, siehst du, da hätte auch eine Niederlage gereicht. Völlig konsterniert.
Ja, aber es ist doch völlig klar, warum man zu Leverkusen hält. Also zum einen, weil es einfach schon über Jahrzehnte ein in der Bundesliga etablierter Verein ist. Ich würde sogar mich so fast so weit aus dem Fenster lehnen, sie schon als Traditionsverein zu bezeichnen. Und dieser Verein spielt seit mindestens 3, wenn nicht gar 4 Jahrzehnten, immer wieder sensationellen Fußball, der jede Dekade in der Bundesliga durch geile Mannschaften und geile Spiele bereichert. Also erinnern wir uns an das Bayer Leverkusen, was 1996 unter Christoph Daum erwachsen ist. Das Bayer Leverkusen von Klaus Toppmöller um 2002 herum. In den 2010ern, da habe ich jetzt gerade doch Bailey und Co. Also immer wieder hat Bayer Leverkusen uns doch total begeistert. Und ich meine, natürlich nehme ich es auch immer wieder mit dankend hin, wenn die Bayern nicht Meister werden. Also ich habe mich auch damals gefreut, als Wolfsburg 2009 Meister geworden ist mit Felix Magath. Und das ist ja nun wirklich der ultimative Beweis dafür, wie sehr man sich danach sehnen kann, dass die Bayern nicht Meister werden. Wobei man sagen muss, die Geschichte damals um Magath zusammen mit Dzeko und Grafitsch, das war natürlich auch einfach wahnsinnig witzig. Deswegen war die Wolfsburger Meisterschaft 2009 ja irgendwie auch durchaus mit positiven Emotionen behaftet. Aber wenn Leverkusen das schaffen sollte, also das wäre natürlich der Hammer.
Übrigens, weil
also die zweite tolle Botschaft aus Leverkusen, nach der das Karl Lauterbach wieder verliebt ist. Also ich bumse für mein Leben gerne. Also das mache ich. Also, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
Weil du gerade gesagt hast, Bayer Leverkusen Traditionsmannschaft, was ja ohne Frage mittlerweile auch sehr, sehr richtig ist, musste ich mich sehr...
Aber das heißt ohne Frage. Manche würden wahrscheinlich sagen, auf keinen Fall, du Arschloch, da ist der Werksclub. Aber in meiner Welt ist das schon so.
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist und woran ich mich erinnert habe, als ich dieses Spiel gesehen habe, dass irgendwann vor langer, langer Zeit ich mal am Millerntor gewesen bin und FC St. Pauli gegen Bayer Leverkusen gesehen habe und es da diesen fantastischen Ruf gab, als ungefähr 200 Fans mitgereist sind, Hurra, das ganze Dorf ist da, gesungen wurde. Und ich das mal verglichen hatte dann mit dem, was gefühlt eben in Leipzig stattgefunden hat und passiert ist. Das ist einfach, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Du warst ja direkt im Stadion, aber das kam sehr, sehr laut rüber. Das sah nach einer sehr, sehr großen und sehr engagierten Fanszene mittlerweile aus, was man ja also von anderen ähnlich sozusagen verorteten Vereinen ja nicht zwingend behaupten kann.
Ich war auch wirklich beeindruckt von der Auswärtsstärke, also der Auswärtsfanstärke, das waren bestimmt 2000 und da war gute Stimmung auf den Rängen, passend auch halt zu der Mannschaft, ne? Also das geht gerade Hand in Hand, also sie spielen herausragenden Fußball und dann gibt es ja diese Rückkopplung, also man spricht ja immer von dem Funken, der überspringt, du hast diese Rückkopplung, auch wie sie dann nach dem Spiel mit der Mannschaft gefeiert haben, weil es natürlich auch, ähnlich übrigens wie Leverkusen 2002 unter, war unter Topmöller, ne? Genau.
Ja, das war unser Topic.
Weil die Geschichte stimmt, die erzählt wird, weil du natürlich mit Xabi diesen Trainer hast, der die Spieler besser macht, der sie im Kollektiv auch besser macht. Und dann beginnst du eine Rückrunde, wo jeder sagt so, jetzt brechen sie ein, ne? So, jetzt ist vorbei. Wie können die das Niveau halten? 25 Spiele in Folge nicht verloren, international ungeschlagen, Bundesliga ungeschlagen. Und dann steht es bis in die 94. im Auftaktspiel gegen Augsburg 0-0.
Ja.
Und dann trifft, glaube ich, Palacios war das letzte Woche. Und dann steht es 2-2 gegen Leipzig die Woche später. Das Spiel ist auch eigentlich durch und sie bekommen nochmal einen Eckstoß, sie bekommen nochmal eine Standardsituation und dann trifft Hinkapié. Ja. Und wieder gewinnst du dieses Spiel. Also du holst diese 6 Punkte, obwohl dieses Spiel ein klares Unentschieden-Spiel war. Einfach durch die Mentalität, weil eine Mannschaft so unglaublich an sich glaubt. Nee, also weil sie nicht nur den Plan des Trainers haben und großartigen Fußball spielen, also auch in wirklich dieses, was ja. Das, also dieses Tiki-Taka ist ja immer so eine Verbrämung gewesen, heißt ja eigentlich La Toque, aber wir erinnern uns an 2010, als die Spanier alle zermürbt haben, weil die Gegner einfach nicht an den Ball kamen. Das habe ich halt, wie vorhin schon gesagt, in Leipzig auch gesehen und die Leipziger haben ein wirklich großartiges Offensivpressing gespielt, die haben denen eigentlich keine Sekunde Luft gelassen, nur irgendwann wirst du müde, wenn du schon dein bestes Pressing aufziehst, wenn du den Gegner immer auf den Füßen stehst und der trotzdem noch die kurzen Pässe spielt. Tick, tack, tick, tack. Das war unglaublich gut anzusehen, aber es ist ja nicht nur das. Es sind ja nicht nur die Ausnahmespieler Wirtz oder Xhaka auf der 6. Es ist ja nicht nur Patrick Schick vorne als Ersatz von Boniface. Es sind ja dann eben auch die Momente, wo ein Tah oder ein Hinkapié die Innenverteidiger nach vorne gehen und sagen, gut, dann wuchten wir das Ding eben nach einer Ecke rein. Dann packen wir nämlich die Brechstange aus. Das kennen wir auch noch. Also du hast die Kunst und die Brechstange und dann sagst du, okay, dann gehst du mit dem Gefühl aus dem Stadion, ich habe den kommenden Meister gesehen, weil was spricht dann noch dagegen? Also es ist nicht nur die Schönheit, sondern sie können auch sozusagen Last Minute, sie können Brechstange und sie haben vor allen Dingen diesen unerschütterlichen Glauben an sich und den haben eben auch die Fans transportiert.
Wer ist Last Minute?
Minute lupfen jetzt.
Achso, alles klar. Kurze Werbeunterbrechung vielleicht an dieser Stelle mal.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Und weil wir doch so schön eben von Toppi geredet haben und von den Zeiten aus den 80ern und 90ern und den Nullerjahren, wer war immer fußballerisch an eurer Seite? bis heute? Was hat sich nicht geändert? Worauf ist als Fußballfan immer Verlass? Natürlich auf die Sportschau im Ersten, oder?
Sport? Schaue ich hier. Ist mir übrigens wieder als Plakat begegnet, auf dem Weg zum Südkreuz in Berlin, als ich in den Zug gestiegen bin, um nach Leipzig zu fahren, dachte ich, ja, wirkt dann doch. Sport schaue ich hier. Und es ist natürlich auch immer noch richtig, wenn ich, und selbst wenn ich den Nachmittag im Radio gehört habe oder wenn ich den Nachmittag im Fernsehen gesehen habe, dieser Moment, wo ich sage, ich setze mich abends nochmal hin und alles kommt nacheinander und ist nochmal von der ARD so wunderbar aufbereitet, weil sie es können. Und warum können sie es? Weil sie es seit gefühlt 128 Jahren machen. Deswegen sind sie die Besten, deswegen sind sie auch Weltmarktführer in Sachen Sportschau.
Ja, und weil sie natürlich auf Emotionen, Gänsehaut, Herzklopfen, Euphorie und Leidenschaft setzen, natürlich auch, ne?
Ist die Sportschau für uns als Fußballfans nicht der letzte echte Lagerfeuermoment?
Auf jeden Fall. Und den gibt es fast immer, vor allen Dingen am Samstag, aber da immer ab 18 Uhr im Ersten.
Also wenn ihr Sportschau schauen wollt, probiert es mal Samstagabend nach der Bundesliga. Ja,
Mike, um scheint mir auch ein heißer Tipp zu sein. Heißer Tipp.
So ist es. Und um es nochmal zu sagen, es gibt nur einen Ort, an dem so gefiebert wird und so gejubelt wird, wo ein Spiel nie nur ein Spiel ist, weil es immer um alles geht. Nur dort wird für Herzklopfen gesorgt. Und das immer in der Sportschau mit der Bundesliga, immer samstags ab 18 Uhr im Ersten.
Und hören Sie nächste Woche unseren Mike googelt, wann die Tagesschau kommt.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Warte, Mike Nöcker, ein Mann, der hört zu im Haushalt.
Ja, das ist richtig. Ein, zwei Anmerkungen noch zu dieser wirklich ja sehr, sehr gelungenen Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena. Und da will ich jetzt auch gar keinen Essig in den Wein kippen. Aber so ein, zwei Dinge, die mir noch aufgefallen sind. Uli Hoeneß hat es natürlich auch wieder fertig gebracht, auch in die Trauerrede für den Franz, das Wort Scheinheiligkeit unterzubringen. Plus, das sei in einem Format wie Fußball MML uns ja zugestanden. Ich hatte so bei dem ein oder anderen Satz, den er der Journalie und der Öffentlichkeit mitgegeben hat in der Betrachtung von Franz Beckenbauer, ich hatte so ganz leicht das Gefühl, dass Uli Hoeneß da auch ein Stück weit über sich selbst gesprochen hat. Aber vielleicht so, wenn es darum geht, Leuten nicht die entsprechende Würdigung zukommen zu lassen. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Uli Hoeneß da so einen ganz leichten Hauch auch sich selbst mitgemeint hatte. Aber vielleicht verbietet sich das auch an einem Tag wie heute.
Also du meinst, dass es in einer Rede von Uli Hoeneß zum Tod von Franz Beckenbauer eventuell auch um Uli Hoeneß gegangen sein könnte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ist es nicht sowieso, dass diese ganze Rede von Uli Hoeneß im Rahmen dieser Trauerfeier derart kontrovers diskutiert wurde, weil er dann von der Würde in die Politik abgebogen ist und dann sozusagen sich explizit in dieser Rede mit der AfD beschäftigt hat? Das wurde ihm ja von vielen auch vorgeworfen. Also es wurde natürlich auch beklatscht.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich.
Ja, ich weiß. Pass auf. Mein Problem ist, ich habe natürlich auf dieses Wochenende und auch auf die Allianz Arena durch diesen blau-weißen Nebel geschaut. Deswegen habe ich, ich habe davon einfach nichts mitbekommen, weil wir unsere eigene Trauerfeier im Stadion hatten. Aber nur das, was ich aus den sozialen Medien mitbekommen habe, was ich so ein bisschen in Artikeln mitbekommen habe, war, dass er gesagt hat, es geht wieder darum. Boah, ich paraphrasiere das jetzt, man kann mir gerne danach schreiben, aber dass dieses Deutschland wieder mehr Stolz hat und mehr ein Deutschland sein soll, wo man eben auch auf seine Helden stolz ist oder so. Und dann ging es so darum, wir sollten wieder mehr zu uns kommen. Aber da möchte ich diese AfD nicht mit im Boot haben. Mike, hilf mir, hast du das auch nicht mitbekommen?
Wir müssen wieder dahin kommen, dass alle stolz sind in diesem Land.
Siehst du?
Genau. Und dann hat er aber eben gesagt, dass er ausdrücklich natürlich die von der AfD damit ausschließt.
Ich hätte sowas Ähnliches auch von Frank-Walter Steinmeier gehört, der ja auch geredet hat bei der Trauerfeier. Und das würde man ja inhaltlich ja komplett mittragen. Trotzdem ist nur so mein reines Bauchgefühl und das sich dann daran anknüpfende Störgefühl so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte eigentlich bei einer Trauerrede, bei etwas so Edlem, bei etwas so Sakrosanken wie einer Trauerrede für einen großen, er war ja fast schon Staatsmann, Franz Beckenbauer, möchte ich diese Pissbude AfD, möchte ich diese Pissbude AfD gar nicht in einem Satz mit erwähnt haben, weil es automatisch, das ist so, als würde man irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung ganz kurz auf den Teppich scheißen und sagen, sowas wollen wir hier nicht sehen. Ich würde die da nicht da haben wollen. Ich will sie nicht namentlich erwähnt haben. Ich will damit gar nicht sagen, dass man bei solchen Veranstaltungen nicht politisieren solle, würde ich nicht sagen. Ich finde aber, man kann die AfD und alles, wofür sie steht, wobei sie stehen ja in der Regel für nichts, sie stehen ja nur unglaublich viel gegen alles Mögliche, man kann sie ja erwähnen, ohne sie zu erwähnen. Ich hätte das für eleganter gehalten.
Also die Kritik kam ja auch, weil viele Leute gesagt haben, die Politik gehört gar nicht in eine Trauerrede zum Tod des Fußballers und Fußballtrainers und Fußballpräsidenten Franz Beckenbauer. Können wir nicht angemessen Abschied nehmen, ohne zu politisieren, ohne politisch zu werden. Und da gehe ich zu großen Teilen mit. Aber Uli Hoeneß hat sich halt entschlossen, wieder als der Tribun, der er ist, zum Gesamtvolk zu sprechen. Ja, also hat nochmal den inneren Söder hervorgeholt.
Ja, finde ich genau, ich würde mich dem anschließen, wobei man ja, ne, wie gerade schon gesagt, man kann solche Dinge ja auch, wenn es einem wichtig ist, das zu erwähnen, und das finde ich ja grundsätzlich auch in Ordnung. Es geht ja vor allen Dingen um Werte. Es geht ja um Werte, die jemand wie auch Franz Beckenbauer beispielsweise gelebt hat, nämlich alle Menschen zu respektieren und sie alle gleich zu behandeln. Und damit hättest du im Grunde genommen ja schon als Lebensmaxime des Verstorbenen dick unterstrichen all das, wofür diese Gänsefüßchen-Partei AfD ja überhaupt nicht steht. Also man muss es nicht machen, weil ich finde, es ist so, ich finde, diese Realpolitik passt vom Sound her halt eben nicht so richtig rein. Aber du, Mai. Also immerhin hat er gesagt, er ist gegen die AfD. Das ist doch schon mal was. Ne?
Ja, aber dieses.
Wobei ich das Uli Hoeneß auch niemals absprechen würde, bevor da hier der falsche Zungenschlag reinkommt.
Aber das Gefühl, er redet von sich, hatte ich auch. Also das war irgendwie sehr lustig. Also das kommt so unterschwellig mit durch. Nichtsdestotrotz, lass uns mal über wirklich wichtige Dinge im Fußball reden. Wie geht's David Odonkor?
Du, David Odonkor geht es hervorragend. Der schlägt sich soweit ganz wacker und ist erwartungsgemäß jetzt nicht besonders verhaltensauffällig, sympathisch, nett. Er ist halt nur wahrscheinlich wie so eine Wüstenrennmaus in so einem kleinen Käfig in so einem Kinderzimmer. Er hat nicht genügend Auslauf.
Aber nachdem es ihm ja 2006 im Sommermärchen, das er ja befeuert hat durch seinen Flankenlauf im Westfalenstadion und der Flanke auf Oliver Neuville, ja dann doch verwehrt geblieben ist, weil es ja dann doch nur zum dritten Platz gereicht ist, hat er bei euch schon den vierten Stern geholt?
Ach so.
fiel mir gerade so.
Er hatte noch gar nicht die Gelegenheit. Ja, okay. Er hatte noch nicht die Gelegenheit. Ich habe nur gesehen, dass er sich selbst auch auf den Unterarm tätowiert hat. Also er hat sich nicht selbst auf den Unterarm tätowiert, er hat sich selbst auf den Unterarm tätowieren lassen. Und zwar die Szene, wo er quasi vor der Flanke auf Neuville den Ball so in der Luft fixiert. Also es ist so ein Hauch von Leroy Sané liegt in der Luft.
Ich würde gern mal vom Dschungel dann doch nochmal zum FC Hollywood zurückkehren, weil natürlich da jetzt nicht nur die Trauerfeier und der Abschied von Franz Beckenbauer war, sondern es gab ja auch noch ein Fußballspiel, bei dem viele gedacht hatten, Bremen hat ja mehr als ein Jahrzehnt nichts geholt in München.
Ja.
Wie soll das mit der Klappertruppe funktionieren? Oder, warte doch, Gedanke, bevor ich den verliere, jemand hat geschrieben, das war das beste Spiel von Mitchell Weiser für Leverkusen, das er jemals gemacht hat. Das fand ich.
Das ist auch noch. Das ist sehr schön.
Sehr gut.
Das fand ich ganz toll.
Ja, ist wirklich toll.
Also, du hast da wirklich Mitchell Weiser, den Ex-Bayern, auch Ex-Hertaner und eben Ex-Leverkusener, der dann dieses Spiel entscheidet. Ja. Und ein
Werder Weiser gewinnt mit Ekeltrick.
Mein Freund Dennis aus Dortmund, der gerade für ein paar Tage bei mir wohnt, der hat dann auch gesagt, es kann nicht sein, dass wir als Dortmunder seit Jahren versuchen, in München was zu holen und die Bremer fahren mit dieser Kirmestruppe dahin. Also guck dir mal die Aufstellung an, das sind natürlich alles gute Fußballer, aber das ist nicht die Mannschaft, wo du denkst, na die schlagen natürlich. Ja. Normalerweise ist das ein Spiel, was die Bayern 6-0 gewinnen, dem Anlass entsprechend. Meist haben sie dann noch ein Sondertrikot an und du bist wirklich als Gast nur Staffage. Nee, die Bremer sind da hingefahren und haben gesagt, was hast du vorhin gesagt? Wir spucken den in...
Wir scheißen den auf den Teppich?
Ja, nee, man spuckt Essig in den Wein, genau. Wir gießen ordentlich Essig in den Wein mit diesem Tor und gewinnen das. Und für mich, die Szene des Spiels, und alle haben sie nur am Rande mitbekommen, hat sich wieder danach in der Mixzone oder in den Katakomben abgespielt. Da hat Thomas Müller ein Live-Interview abgebrochen, weil Niklas Stark hinter ihm mit einer Boombox rumlief, in der von Julian Sommer dicht im Flieger lief. Und er hat gesagt, unter diesen Umständen kann ich hier nicht weiterarbeiten. Ach, also das ist wirklich Thomas Müller indigniert. Weil hinter ihm, ich weiß gar nicht, was ist das, so ein Bumsschlager, dicht im Flieger? Ich weiß auch nicht, ich hab nur
keine
gehört.
Keine Ahnung, ja, dicht im Flieger, was soll das denn sonst
aber
sein?
Stell dir vor,
ich kenne den Song nicht, aber
da kommt
das ist
Niklas Stark wahrscheinlich auch nur noch in der Unterbuchse und mit seinen Adiletten kommt dann da raus.
Ja,
hat die Boombox dabei, dicht im Flieger und Thomas Müller, der gerade ja immer so gerne so staatstragend ist.
Ja, weiß ja jetzt mal, wie das ist, wenn einem andauernd einer mit seinem Sound auf den Sack geht. Das ist auch mal genau richtig so, dass Müller jetzt mal in seiner eigenen Medizin zu schmecken kriegt.
Radio Müller wurde mit seinen eigenen Waffen geschlagen.
So ist es.
Exakt, exakt.
Dicht im Flieger ja auch das Motto damals von Uli Hoeneß auf dem BR, als sie nicht abfliegen durfte. Wo war das? In Richtung Katar. Aber auf jeden Fall, das ist der Moment. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Sinnbild, eine Allegorie auf dieses Spiel.
Ja,
das ist richtig. Die Bremer sind denen richtig auf den Sack gegangen. Die sind mit einer Boombox übers Feld gekommen, haben dicht im Flieger gespielt und haben denen das verdorben. Kane trifft nicht.
Ja.
Der sagt sich auch, pass auf, ich habe den Hinrundenrekord, reicht ja.
Richtig. Und ich habe immer gesagt, lassen wir das.
Und dann sind wir...
Da fängt bei Mike schon die AI an zu zucken, wenn das so weitergeht.
Und dann sind wir aber kurz davor, so vom Gefühl her, wenn man auch die Interviews danach und die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel sich angeschaut hat oder wahrgenommen hat, kurz davor, dass jemand sagt, der Trainer ist dabei, die Kabine zu verlieren. Also diese Art von Alert hatten wir ja schon. Das ist ja wieder absolute Alarmstimmung. Ja. Dann werden Umfragen gepostet. Muss Leon Goretzka nächste Woche wieder in der Anfangself stehen? Also bei den Bayern, die ja auch gerade auf dem Transfermarkt sich einen Korb nach dem anderen holen, brennt richtig der Baum im Januar. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber du siehst, da kommt so richtig Ruhe, kommt da nie rein. Ne? Also wenn wir das jetzt, also ich meine die Meisterschaft, diese Gänsefüßchen-Meisterschaft gegen Borussia Dortmund, konnte ja auch nur ansatzweise das übertünchen, was da offenkundig ist, dass das natürlich die ganze Zeit immer noch ganz heftig rumpelt und sich noch nicht wirklich gefunden hat und möglicherweise das nie tun wird. Das soll übrigens überhaupt nicht in Abrede stellen, dass sie auch in dieser Situation wieder Meister werden können. Das steht außer Frage. Aber so eine richtige Linie ist nicht drin.
Das funktioniert natürlich nicht, weil Harry Kane ja beim FC Bayern spielt und wir ja wissen, dass Harry Kane der einzige Stürmer von Weltformat ist, der einfach keine Titel gewinnt. Und wäre ehrlicherweise wirklich, wenn wir bei dem Thema die schönsten Geschichten schreibt, immer noch der Fußball schreibt, dann ist das natürlich, das wäre ein wirklicher Treppenwitz.
Also du meinst 11 Meisterschaften in Folge? Dann holen sie einen der besten Stürmer der Welt, der einfach mit Tottenham noch nie eine Meisterschaft holen konnte. Und dann wird Leverkusen Meister, die ja immer Vizekusen machen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und gleichzeitig toll, wird natürlich, um die Demütigung perfekt zu machen, Timo Werner Meister mit Tottenham Hotspur.
Mit Tottenham.
Ah, da freue ich mich schon drauf. Boah, ey.
Ja.
Fantastisch.
Schon witzig.
Eine wirklich fantastische Geschichte, wenn sie so kommen würde. Ja. Wahrscheinlich am Ende ist es dann, geht es dann natürlich wie immer aus.
Chancen stehen nicht schlecht.
Ja, aber am Ende geht es wahrscheinlich dann wie immer aus. 12. Meisterschaft für den FC Bayern und die Geschichte ist auch kaputt. Aber bislang haben wir ja noch ein bisschen Zeit, uns darüber lustig zu machen und den, wie ich gelesen habe, Harry Kane-Fluch irgendwo weiter in die Siebener Straße reinzuhauchen.
Was ich übrigens auch, also zum Thema sehr gute Geschichten und der FC Bayern, wer sich natürlich sofort nach dem Bremer Sieg in München zu Wort gemeldet hat, ist Union Berlin. Sowohl das Social Media Team als auch Nena Bielitzer, der neue Trainer, haben gesagt, vielen Dank Werder Bremen, weil wenn man die Geschichte der Bayern kennt, weiß man, wenn dann doch mal verloren wird, wenn sie der angeschlagene Boxer sind, wenn sie der angezählte Boxer sind, wenn es um ihre persönliche Ehre geht, also sagen, pass auf, wir haben jetzt einmal verloren, das passiert uns nicht wieder, ist ja der nächste Gegner immer freiwillig.
Ja.
Und das ist das ohnehin schon angeschlagene Union Berlin. 9 Spiele in dieser Saison ohne eigenes Tor. Hatte ich gar nicht so verfolgt. Liebe Grüße an Kevin Volland. Daumen hoch. Und die kriegen jetzt die Bayern im Nachholspiel am Mittwoch. Und ich glaube, man möchte nicht Unioner sein in diesen Momenten, weil die Bayern sind sauer.
Ja, eins noch, weil ich muss jetzt tatsächlich pünktlich los, also noch pünktlicher als ohnehin schon, weil sonst fährt Olli Haas ohne mich in den Dschungel und der steht nämlich immer schon um kurz vor Abfahrt mit laufendem Motor in der Tiefgarage, da muss ich pünktlich sein. Eins nur, was wir jetzt schon beobachten, wäre es für den FC Köln nicht schlauer gewesen, mit Steffen Baumgart in die zweite Liga zu gehen und sich irgendwie das Streichsche Köln zu erhalten, anstatt jetzt schon festzustellen, das wird, also ich sehe da auch wirklich wenig Positives. Man blickt da in so eine ganz finstere Zukunft, ohne Punkte, ohne Möglichkeiten eines Transfers, aber auch eben ohne Identität. Und also ich meine, wir sind ja ziemlich weit außen. Ich kenne die Interna von Köln nicht, aber so wie es sich hier anfühlt, da ist, glaube ich, echt eine Chance verpasst worden, eine Ära zu prägen.
Ich setze noch einen drauf. Auch durch diese Transfersperre, die hast du ja gerade schon angesprochen, das kommt ja noch oben, das kommt ja noch oben drauf, das kommt ja noch dazu. Der ist gerade die Identität, die sich viel über den Trainer definiert hat, verloren gegangen. Du musst aus finanziellen Gründen eine Mannschaft rückbauen, kannst aber gleichzeitig niemanden dazu holen. Köln ist, wenn sie absteigen sollten, ein Kandidat für einen Durchmarsch in die dritte Liga.
Naja,
weil
ohne
du kannst
Scheiß, ne?
Natürlich dann, wenn du im Sommer keine Möglichkeit hast, dir einen Kader zu, also viele, vielleicht haben die auch Verträge, die nicht für die, also da bin ich halt nicht nah genug dran, aber vielleicht haben auch 1-2 Verträge, die nicht für die zweite Liga gelten oder die Spieler, die Verträge haben, sind zu teuer und du hast eigentlich das Geld nicht. Das heißt, du müsstest eigentlich ähnlich wie Hertha BSC vor der Saison einen Kaderumbau komplett durchführen, wo du sagst, 12 gehen, 14 neue kommen. Das kannst du aber nicht. Das heißt, du gehst mit der gleichen angeschossenen Mannschaft in die Zweitligasaison, in eine zweite Liga, die, liebe Grüße nach Hamburg und liebe Grüße aus dem Olympiastadion, wahnsinnig schwer zu bespielen ist, weil tatsächlich jeder jeden schlagen kann und dann hast du keine Möglichkeit zu reagieren. Ich weiß gar nicht, ob sie im Winter wieder dürfen, aber nicht jetzt, vielleicht auch nicht im Winter, auch im Winter nicht, genau.
Nee, die dürfen
auch
jetzt nicht.
Also du kannst in einer Zweitligasaison nicht auf die Krise reagieren. Hm. Wenn Köln absteigt, habe ich große Befürchtungen. Ich mag diesen Verein sehr. Ich bin gerne in diesem Stadion. Der gehört für mich zur Bundesliga dazu. Aber das ist ein Kandidat, in 2 Jahren in der dritten Liga zu sein. So, liebe Grüße an Arminia Bielefeld.
Fürchte ich auch.
Ganz, ganz schlimm.
Und hoffentlich nicht liebe Grüße an Schalke 04, weil die tun ja auch alles gerade daran, um unten mitzuspielen.
So, ich steige in diese Gespräche gerne wieder ein, aber ich verabschiede mich jetzt. Ich muss noch 12 Känguru-Klöten polieren und muss noch 3 Wallabies die Arme abreißen.
Dann gehe mit Gott, mein Freund.
Aber geh.
Habe eine gute
schön,
Zeit.
Schön, zu sehen, ihr Mäuse.
Wir hören uns nächste Woche.
Wir machen hier noch 20, 30 Minuten weiter.
Nö, ist so gar kein Problem. Also ich bin ab und zu froh, weil ich sehe euch ja über unsere Riverside-App, also wie ein FaceTime-Call. Und es ist schön, ab und zu einfach mal auf einem Bildschirm Halbprominente zu sehen, die kein Buschschweinsperma im Gesicht haben oder einen Straußenanus. Das ist für mich auch eine Wohltat. Also, macht's gut, ihr Mäuse. Hab euch lieb.
Gleichfalls.
Bis denn.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ciao, Micky. So, das, meine Damen und Herren, war Micky Beisenherz, der jetzt in den Dschungel geht. Und interessanterweise ja jetzt anfängt zu arbeiten. Ne? Also man muss dazu sagen, 9.47 Uhr haben wir es im Moment gerade am Dienstagmorgen. Das bedeutet doch, wenn ich richtig aufgepasst habe, dass in Australien jetzt fast schon wieder Abend ist, oder?
8 Uhr abends ungefähr?
Ja.
Ja, aber es ist ja jetzt, da muss ich das ja jetzt sozusagen, ich weiß nicht, ich komme immer durcheinander, ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Ja.
Muss aber auch sagen, es ist mir egal.
Verstehe ich voll.
Weil wir fangen ja jetzt auch an zu arbeiten.
Ja.
Das vergisst man ja hin und wieder. Nein, alles gut. Mike, ich find's schön, dass die Bernstein-Geschichte so viel Platz haben konnte und durfte am Anfang. Und gehe jetzt in eine Woche, die bei mir liegt, an Hertha BSC gegen Wien Wiesbaden. Was ist bei St. Pauli?
St. Pauli spielt jetzt 2-mal gegen Düsseldorf. Einmal auswärts, nämlich am kommenden Wochenende. Und dann am Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale. Da seid ihr ja auch unterwegs.
Wo ja der Gegner meiner Hertha ausgespielt. Hoffentlich.
Ja.
Wir haben ja Kaiserslautern zu Gast. Darüber werden wir aber dann, pass auf, das ist doch eine perfekte Überleitung. Dann lass uns doch mal gucken, wie dieses Zweitliga-Wochenende läuft.
Ja.
Lass uns gucken, was wir mitnehmen aus dem Bundesliga-Wochenende, weil es sind jetzt ein paar Geschichten auch tatsächlich runtergefallen. Übrigens auch ein sehr gerührter Christian Streich, der um den Kaiser geweint hat und der aber auch eine Achterbahn der Fußballgefühle durchlebt hat, weil seine Mannschaft ja 2-0 geführt hat, dann den Ausgleich durch Hoffenheim kassiert hat, 2-2, dann eine rote Karte bekommt und dann aber am Schluss 3-2 gewinnt. Ähnlich spektakulär ja auch die Schlussphase Darmstadt gegen Frankfurt. Also nachdem es ein sehr binärer Spieltag vergangene Woche war, fand ich, auch mit Hinblick auf die Sportschau, war es feinstes Drama, was da am Samstag war. Sowohl am Nachmittag als auch dann am Abend in Leipzig. Also die Bundesliga hat geliefert. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich bin gespannt, was die zweite Liga bringt. Und nächste Woche zwingen wir Micky Beisenherz über St. Pauli, Hertha BSC und den Pokal zu sprechen. Da freue ich mich persönlich
drauf. Da freue ich mich persönlich auch auf jeden Fall sehr drauf. Und du hast es ja gerade angesprochen, also Drama in Freiburg beispielsweise, Drama in Darmstadt. Und in 60 Jahren Bundesliga kommt ja einiges an Drama zustande und einiges auch an fantastischen Geschichten. Und gemeinsam mit Lena und unserer MML-Redaktion haben wir nämlich Zeitzeugen vors Mikrofon geholt, reichlich O-Töne und an die bedeutendsten Momente aus 60 Jahren Bundesliga-Geschichte damit erinnert. Und zwar in 60 Jahre Bundesliga, der neuen Podcast-Serie, gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Also einfach den Kanal abonnieren. 60 Jahre Bundesliga auf Spotify, Apple und so weiter und so fort. Einfach mal die Glocke tippen und eine Bewertung da lasst, ob es euch gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Ausschnitt aus Folge 1 mit dabei. Packen wir ans Ende der Folge, damit ihr schon mal ein bisschen reinhören könnt. Und dann, wie gesagt, geht's dann weiter ab Donnerstag, die erste Folge. Und da geht's um Auf- und Abstiegsgeschichten.
Fantastisch. Und wenn ihr euch, liebe Hörer, jetzt fragt, welche Rolle, weil es heißt ja MML und DFL, welche Rolle spielen wir darin? Wir haben uns so ein bisschen vor eine grüne Wand gesetzt, ja, wie so die Vox Pops, wenn man früher, weißt du, kennst du ja im Fernsehen, wenn Leute so erzählen, was geil im TV der 80er gelaufen ist, und haben uns einfach erinnert. Man hat uns Erinnerungsbrocken, man hat uns Stichworte hingeworfen und mit denen haben wir dann gearbeitet, haben gesagt, was fällt uns ein, ne? Was fällt uns ein? Basler und die gelbe Krawatte, der Übersteiger von Fjordhoft, ja, wenn es um Auf- und Abstiege geht, was fällt euch ein? Die Papierkugel. Und dann haben wir einfach mal so ein bisschen erzählt, was uns so eingefallen ist, weil wir waren ja auch dabei. Also von den 60 Jahren Bundesliga haben wir ja mindestens, ne Mike, 30 miterlebt.
Minigens.
Okay, herrlich. Also ich freue mich drauf, ist wirklich schön geworden. War eine schöne Folge. Ja. Lass es uns zumachen jetzt. Haben wir doch wieder eine gute 65 Minuten hinter uns gebracht. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich wünsche dir eine feine.
Wünsche ich dir auch. Lass mich ganz kurz noch sagen, dass unsere MML-Podcast-Familie um 2 Bundesligaspieler reicher geworden ist. Herzlich willkommen nämlich bei MML Max Kruse und Martin Harnik. Auch die haben einen Podcast produziert von Fußball MML. Flatterball heißt er. Auch da gibt's jeden Donnerstag eine neue Folge. Und insofern, ihr wisst es ja schon, überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt hören wir mal rein in die erste Folge 60 Jahre Bundesliga. In diesem Sinne, habt eine feine Woche. Vergesst den Daily nicht. Morgen wieder eine neue Folge. Und dir, Lukas, eine tolle Woche.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Wer ja auch eine rollende Disco an dem Tag war, war ja Jan Arge Fjordhoft. Und es sind mir einfach 2 Zitate natürlich in Erinnerung geblieben. Das erste war, dass er danach sagte, Jörg Berger, der Trainer, hätte auch die Titanic gerettet. So, und dann ging ja Frankfurt in die nächste Saison und hat wieder gegen den Abstieg gekämpft, diesmal aber unter Felix Magath. Und als dann der Klassenerhalt sicher war, hat Jan-Arge Fjordhoff wieder gesagt, ich weiß nicht, ob Magath die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Das ist
einfach, sehr schön. Einfach fantastisch. Überhaupt Zitate, die von dieser Epoche bleiben. Wir haben es eben schon gesagt, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund.
Ja. Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1-2, so wie Bayern wegen des linken Torpfostens im New Camp in Barcelona verloren hat, steigt der Club ab, wenn er absteigt, wegen des linken Torpfostens vor der Nordkurve. Nickel drosch den Ball an den Pfosten, der war nicht zu erreichen. Torhüter Golz flog durch die Luft. Der Ball klatscht vom Pfosten zurück und ging nicht ins Tor, sondern vor die Füße von Frank Baumann. Frank Baumann bringt dann aus 6 Metern den Ball nicht im Tor unter. Und so steht es nach wie vor nur 1-2. Der Club, der schon abgestiegen war, zwischen 17.08 und 17.10 Uhr, ist im Moment abgestiegen, denn das Spiel hier ist aus. Ade, liebe Freunde, es ist nicht zu fassen, was der Club seinen Fans, was er seinen Anhängern und was er seinem treuen Publikum zumutet. die noch gar nicht mal ahnen, was in Frankfurt bei der Mannschaft von Otto Rehhagel, die mit einem sensationellen Ergebnis am letzten Spieltag aufwartet, alles bietet. Der Club verliert mit 1:2 und er hat wenig Haltung bewiesen. Erst in der Schlussminute, in den Schlussminuten hat er gekämpft. Liebe Klubberer, es tut mir leid. Das musste nicht sein. Das musste nicht sein. Respekt und Anerkennung an die Adresse der anderen Vereine, der Spieler und der Offiziellen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.